So bin ich jetzt gespannt, was für uns dran ist. Im Propheten Daniel, wir sind weiter in den Kapitel 1 bis 6. Oberthema lautet: Die Krise offenbart den Charakter. Die Krise offenbart den Charakter. Und heute kommen wir zu Kapitel 3, die Verse 19 bis 30. Da geht es um Anspruch und Wirklichkeit. Wir alle wissen, dass Anspruch und die Wirklichkeit nicht immer so ganz zusammenpassen, ne? Manchmal klafft das weit auseinander. Das ist leider manchmal so. Die Gründe dafür, die sind sehr, sehr verschieden. Also gibt es zig verschiedene Gründe, verschiedene Erwartungen, verschiedene Wahrnehmungen. Manchmal einfach auch nur, dass sich die Umstände und die Wirklichkeit verändert und das dann so auch nicht mehr passt. Und so kommt man dann manchmal in Druck und hat eigentlich nur noch eine Wahl irgendwann. Man muss sich mit seinen Ansprüchen der Wirklichkeit und der Realität stellen. Tut man das nicht, ist das auf Dauer immer schlecht und nie positiv. Darum geht es auch heute in unserem Text. König Nebukadnezar muss sich heute der Wirklichkeit stellen. Sein Anspruch ist, er ist der König, er ist sogar Gott, aber in Wahrheit ist es eben der Gott Israels. Und so gibt es einen ziemlichen Konflikt. Und am Ende kann er nicht mehr ausweichen, sondern muss reagieren. Und darum unser Thema jetzt heute: Anspruch und Wirklichkeit, Gottes Realität als Chance und Herausforderung. Anspruch und Wirklichkeit, Gottes Realität als Chance und aber auch Herausforderung. Daniel 3, die Verse 19 bis 30. Wir knüpfen direkt an die Predigt vom letzten Sonntag an. Dort hatten wir gesehen, dass der babylonische König sich eine 30 Meter hohe Statue hat aufrichten lassen, aus Gold, so eine Götterstatue. Und dann hat er alle seine Verwaltungsbeamten eingeladen, weil er wollte, dass die sich vor diesem Ding niederwerfen. Das war so sein Plan. Da gab es auch einen gewissen Nachdruck. Da wurde dann gesagt, wer sich nicht niederwirft, der wird hingerichtet, er wird in einem Ofen verbrannt. Das war so die Situation damals, letzten Sonntag. Tja, dann hatten wir es gesehen, dass sich drei Unbeugsame geweigert haben, die Freunde Daniels, Schadrach, Meschach, Abednego, so heißen sie mit ihren babylonischen Namen, haben sich nicht vor dieser Statue niedergeworfen, haben das auch klar zum Ausdruck gebracht, als der König sie dann zur Rede stellte. Sie sagten dann: Unser Gott, dem wir gehorchen, kann uns zwar aus dem glühenden Ofen und aus deiner Gewalt retten, aber auch wenn er das nicht tut, deinen Gott werden wir niemals verehren und das goldene Standbild, das du errichtet hast, werden wir nicht anbeten. Punkt. Da waren die Verhältnisse klar. Da haben wir letztes Mal aufgehört und hier geht's jetzt direkt weiter. Wir können uns vorstellen, dass König Nebukadnezar das Ganze natürlich überhaupt nicht gepasst hat. Und das zeigt sich dann auch schön im nächsten Vers, hier in Vers 19. Da heißt es: Da geriet Nebukadnezar noch mehr in Wut und sein Gesicht verzerrte sich vor Zorn über Schadrach, Meschach und Abednego. Also man würde sagen, der hat die Farb gewechselt. Also der war auf 300, ne? Oder Sikomatik auf dem dritten Ring. Ne? Also mehr ging nicht. Er ließ den Ofen siebenmal so stark heizen wie sonst. Also der Ofen, der glühte, ne? Also der Ofen entsprach praktisch seinem Gemütszustand. Er war am Kochen, er war über dem Siedepunkt und das spiegelt sich jetzt in der Hitze ab, wie der Ofen eben geheizt wird. Also das mehr geht nicht. Der ist kurz vorm, also mehr kann man mit Worten nicht beschreiben. Er glüht wie der Ofen, voller Zorn. Ja, dann befahl er, heißt es hier, seinen kräftigsten Kriegsleuten, die drei zu fesseln und in den glühenden Ofen zu werfen. Der Befehl wurde auf der Stelle ausgeführt und man warf sie mit allen ihren Kleidern, mit Hosen, Mänteln und Mützen in den glühenden Ofen. Ich weiß nicht, ob euch jetzt hier auch das auffällt. Ich finde das ein bisschen bemerkenswert, dass hier so genau deren Klamotten beschrieben werden, weil die verbrennen ja sowieso gleich. Also das scheint eine wichtige Botschaft hier zu sein, ein wichtiges Signal aus dem Text. Es ist wahrscheinlich so, dass sie so eine Amtsrobe trugen. Sie gehörten ja zu den Verwaltungsbeamten des Hofes und die hatten so eine Amtsrobe oder so an, eine Mütze, Mäntel, und die wurden komplett mit dem Zeug in den Ofen geschmissen. Da vermittelte der König natürlich eine Botschaft mit, die lautete: Wer sich vor meinem Standbild nicht niederwirft, der wird ohne Ansehen, Person oder Amt hingerichtet. Punkt. Vor allem Leute aus meinem Verwaltungsstab, die sich weigern. Also hier kommt eine unmissverständliche Botschaft rüber. Ja, was den Ofen angeht, das hat man historisch, konnte man das auch fassen. Man kennt so aus dem alten Mesopotamien Öfen, die wurden zum Ziegelbrennen eingesetzt. Die waren wie so ein Tunnel aufgebaut, hinten zu und vorne war eine Öffnung. Oben gab es sogar eine Art Ventilationssystem und die Schätzungen sagen, dass man dort doch Hitzen von 900 bis 1000 Grad erreichen konnte. Nebukadnezar zu seiner Zeit hat eine große Bautätigkeit im Babylonischen Reich angefangen und diese Öfen wurden eben zum Ziegelbrennen eingesetzt und waren sehr wahrscheinlich mehrmals vorhanden. Und da drin landen jetzt unsere drei, gefesselt in ihren Klamotten und somit ist klar, das war's. Ende. Nebukadnezar hat den Machtkampf gewonnen. So stellen sich die Machtverhältnisse dar, jetzt auf den ersten Blick. Und jetzt müsste die Handlung eigentlich beendet sein. Aber sie ist es eben nicht. Es geht weiter, weil Gott eingegriffen hat und diese Machtverhältnisse durch seine Realität hier komplett auf den Kopf stellt. Das zeigt sich dann in den weiteren Versen. Zunächst geht es hier nochmal um den Ofen. Hier heißt es, weil der Ofen auf Befehl des Königs so stark geheizt worden war, wurden die Männer, die die drei hinaufbrachten, von den herausschlagenden Flammen getötet. Schadrach, Meschach und Abednego fielen gefesselt in die Glut. Also hier wird betont, das Ding ist so heiß, die machen die Tür auf und die Leute wurden schon von den Flammen getötet. Und das ist unmöglich, dass hier noch irgendwas geschieht. Also der Text betont und betont und betont bis zur letzten Möglichkeit, Nebukadnezar hat die Macht, die drei sind verloren. Und dann kommt eben diese Wendung, das haben wir dann hier in Vers 24, was ich gerade schon erwähnte. Da heißt es dann, König Nebukadnezar aber erschrak und sprang auf und fragte seine Minister, haben wir nicht drei Männer gefesselt in den Ofen geworfen? Ja, haben sie, ist ja klar. Deswegen sagen sie, ja, so ist es, König. Drei haben wir reingeschmissen. Aber, sagt der König, ich sehe doch vier im Feuer umlaufen. Der König rief das, also der war völlig außer sich, verwirrt. Sie sind frei von Fesseln, sagt er, und die Flammen können ihnen nichts anhaben. Und der vierte sieht aus wie ein Engel. Also plötzlich waren vier im Ofen, nicht drei, vier, weil Gott eingegriffen hat. Er sandte einen Engel, der die drei in den Flammen im Ofen beschützte und sich so vor dem Tod rettete. Das geschah offenbar öffentlich. Also die Minister und alle waren da. Plötzlich waren es eben vier. Die Machtverhältnisse haben sich gedreht. Gott hat eingegriffen. So ein bekanntes deutsches Nachrichtenmagazin macht immer mit folgendem Slogan Werbung. Nichts ist härter als die Wahrheit. Vielleicht haben das manche auch schon gehört, diesen Slogan. Und das ist tatsächlich auch so. Nicht immer, aber meistens schon. Sich wirklich der Wahrheit und jetzt der Realität zu stellen, das tut man nicht immer gern. Manchmal weicht man dann erstmal lieber aus, ne? Denkt, ich komme ja irgendwie drum rum oder hofft, dass Gott das dann irgendwie macht und man sich dem nicht stellen muss. Oftmals tut man das bis zur letzten Sekunde, bis es wirklich absolut nicht mehr geht. So ist das manchmal bei uns Menschen. So ist das manchmal mit uns. Und im Text hier haben wir das auch. Nebukadnezar wusste, dass der Gott Daniels und der Gott seiner Freunde, eben der Gott Israels, der Gott der Götter und der höchste Gott ist. Er hat das vorher in Kapitel 2, Vers 47 ausgesprochen. Aber das widersprach seinem Anspruch. Er wollte ja selbst Herr sein und somit seinen Gott, wahrscheinlich seinen Gott Marduk, als den höchsten Gott präsentieren oder auf den Thron setzen. Darum diese Statue. Aber dieser Anspruch entsprach nicht der Wirklichkeit. Die Wirklichkeit war und ist der Gott Israels, ist der Gott der Götter, so wie er es in Kapitel 2 selbst gesagt hat. Und anstatt dieser Realität sich zu stellen, versucht er hier seinen Anspruch geltend zu machen und scheitert. Und das öffentlich, vor allen Beamten. Letztes Mal haben wir gehört, er hat aus allen Ländern, die er beherrscht, die Verwaltungsbeamten eingeladen, um sich von dem Standbild niederzuwerfen, um es einzuweihen. Die sind jetzt alle da und werden jetzt alle Zeuge, dass sein Gott dieses Standbild eben offenbar doch nicht Gott ist. Und dass dieser andere Gott, der wahre Gott ist, einfach verhindert, dass sein Befehl umgesetzt wird. Gott dreht hier die Machtverhältnisse auf den Kopf. Das erste Botschaft für uns auch heute, die Realität Gottes. Umgekehrte Machtverhältnisse. Die Realität Gottes, umgekehrte Machtverhältnisse. So ist unser Gott. Im Prinzip geschieht hier, was wir im Propheten Jesaja lesen können. Hier in Kapitel 43, da heißt es, musst du durchs Wasser gehen, so bin ich bei dir. Auch in reißenden Strömen wirst du nicht ertrinken. Musst du durchs Feuer gehen, so bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dir etwas anhaben können, denn ich bin der Herr, dein Gott, ich, der heilige Gott Israels, bin dein Retter. Er ist der Retter, nicht vor der Krise, nicht vor dem Feuer, sondern in der Krise, im Feuer. Dort dreht er die Machtverhältnisse auf den Kopf, eben hin zu seiner Realität und offenbart, dass er die Realität ist, dass er die Macht hat und er Gott ist, der Gott der Götter. An der Stelle hat der Text und die Botschaft sehr stark auch meine eigene Biografie berührt, mein persönliches Erleben. Ich hatte auch mal eine Krise, habe ich ja schon erwähnt, da war ich so 30, eine Erschöpfungsdepression und man sagt heute Burnout. Ich war über ein Jahr komplett arbeitsunfähig. Ja, ich hatte damals mehrere Gemeinden, 5, und hatte den Anspruch, dass an allen Stellen auch irgendwie was läuft. Es wurde ja auch irgendwie von mir verlangt. Ja, aber dem Verlangen bin ich dann auch gleichzeitig ja nachgekommen. Das war mein Anspruch, aber das entsprach eben nicht der Wirklichkeit, ne, nicht der Realität. Es geht nicht an 5 Stellen gleichzeitig. Aber Anspruch und Wirklichkeit ist so eine Sache. Wenn der Anspruch da ist, übersieht man die Wirklichkeit halt nun mal gerne. Meistens endet es dann in der Krise und dann kommt man erst zur Erkenntnis. So ist das manchmal mit uns Menschen. So ist das hier bei Nebukadnezar. So war das bei mir, so ist das bei vielen Menschen. Vielleicht war das auch bei dir in deinem Leben so oder ist gerade so, weil du in einer Krise steckst. Dann überprüfe mal Anspruch und Wirklichkeit. Und zwar ausgehend von der Realität Gottes. Für mich war das echt schwierig, mit 30 nicht mehr meine Berufung, meinen Beruf als Pastor ausüben und leben zu können. Das war echt ein Problem. Man fragt sich dann, wer bin ich jetzt eigentlich noch? Was bin ich jetzt eigentlich noch? Ich konnte auch spüren, dass sich manche anderen die Frage stellte, denn was haben wir denn jetzt hier von unserem Pastor? Also das war schon eine Sache. Es war schwierig. Ich hatte alle möglichen körperlichen Symptome, könnt ihr so eine Latte aufzeigen, und auch hatte natürlich Riesenprobleme mit dem Schlafen und mit dem Einschlafen. Deswegen bin ich dann abends immer, bevor ich ins Bett ging, wenn es draußen warm war im Sommer, nochmal hinters Haus, habe mich so an die Wand gelegt und so hochgeguckt in den Sternenhimmel. Und da habe ich dann Gott so mein Leid geklagt. Und irgendwann traf es mich aus dem, sage ich mal, heiteren Sternenhimmel. Das war wie ein Es war eine Frage. Sie lautete, wer sagt dir, wann du was wert bist? Und die Aussage war, du bist jetzt genauso viel wert wie vorher. Also das hat mich so dermaßen getroffen. Manchmal, wenn Gott so redet, dann ist da plötzlich ein Gedanke, der kommt wie quer rein und man spürt das manchmal auch körperlich. Also das war, ja. Ab diesem Zeitpunkt ging es bergauf. Ich habe 3 Monate rumgekämpft, weil ich das so nicht akzeptieren konnte. Da konnte ich dann sagen, okay, gerade ist es so. Und dann ging es langsam bergauf. Anspruch und Wirklichkeit kamen zusammen, weil Gott sich offenbart hat, seine Realität offenbart hat und gesagt hat, wie es eigentlich aussieht mit meinem Wert und wie es nicht aussieht. Das war der Knackpunkt. So ist Gott. In der Krise offenbart er sich. Da konnte ich dann sagen, okay, ich bin gerade krank, richtig krank. Ne? Bei uns Schwaben ist ja so, wenn jemand schwer krank ist, sagen wir nicht, boah, der ist schwer krank, sondern wir sagen, der kann nicht mehr arbeiten, ne? Hat ja gar nicht mehr schaffen. Ne? Also wenn man nicht mehr arbeiten kann, dann ist man krank vorher. Ja. Genau. Dann habe ich gemerkt, da ist noch ein Götze in mir. Gott hat hier meinen Götzen offenbart. Das war einfach meine schwäbische Kultur und Mentalität. Schaffe. Solange man das nur kann, solange ich das noch kann, ist das gut. Kann ich nicht mehr arbeiten, dann bin ich irgendwie nichts mehr. Arbeit und diese Dinge werden schnell zum Götzen. Und das wird in der Krise enden. Es wird in der Krise enden. Lass deine Götzen los. Klär das vor Gott. Er sagt, ich bin Gott, der wahre Gott. Immer wenn etwas meinen Platz einnimmt und letztlich zur Weltanschauung für dich wird, deine Wertvorstellungen alles bestimmt, wirst du scheitern, wird es in der Krise enden. Ich werde jetzt ab und zu mal gefragt, Jürgen, wie war das denn damals? Auch gerade von Leuten, die jetzt so mit Erschöpfung zu tun haben. Würdest du das nicht gern wieder zurückdrehen und diese Zeit hinter dir lassen? Und dann war ich echt mal verwirrt. So, der erste Impuls war ja, boah, Hilfe, bloß nicht, wenn ich das zurückdrehen könnte. Aber dann muss ich sagen, diese Erfahrung, die ich da mit Gott machte, die will ich eigentlich nicht missen. Und jetzt ist das so ein süß-sauer, ne? Weil Gott eben nicht immer vor der Krise bewahrt, sondern eben erst in der Krise manchmal handelt, weil wir die manchmal offenbar brauchen, um den Götzen zu entlarven, Anspruch und Wirklichkeit zu klären und zu kapieren, wer die Realität ist und bestimmt. Es ist Gott, der Vater. Ich habe mich auch gefragt, wenn man jetzt die drei Männer hier fragen würde, im Text, also Gesehen, He, Schadrach, Meschach, Abednego, boah, würdet ihr jetzt nicht die Zeit gern zurückdrehen? Das war ja furchtbar, erleben und durchleben zu müssen, wie man in so einen Ofen geschmissen wird, diese Panik vorher. Hätten sie vielleicht gesagt, ja, aber andererseits haben die ein gewaltiges Wunder erlebt, das Eingreifen Gottes. Und ich glaube nicht, dass sie das einfach missen wollen und rückgängig machen. Ne? Das ist es. So ist Gott. Musst du durchs Feuer gehen, heißt es hier. So bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dir was anhaben können. Aber das merkst du erst im Feuer. Ich weiß nicht, ob die drei die Zeit zurück hätten drehen wollen. Nebukadnezar bestimmt, ja. Er wurde vorgeführt öffentlich. Seine Bankrotterklärung war da. Und es ist auch logisch. Er hing an seinem Götzen, ne? Sein goldenes Bild. Letztlich hätte er sich selbst hinstellen können. Er wollte gegen die Wirklichkeit seinen Anspruch durchsetzen. Ich bin der Chief. Ich bin Gott, aber er ist es nicht. Darum hätte er bestimmt die Zeit gern zurückgedreht, weil er nicht bereit war, sich von seinem Götzen zu trennen. Und das kommt ihm im nächsten Kapitel teuer zu stehen. Es wird ihn umso härter treffen. Befreie dich von deinem Götzen. Denn er führt dazu, dass bei dir Anspruch und Wirklichkeit nicht zusammenpassen. Und wer länger gegen die Realität lebt, wird irgendwann hart von der Realität eingeholt und gerät in Krisen. Löse dich von deinem Götzen. Schau auf die Realität Gottes. Das ist eine Riesenchance. Das ist oft die einzige Chance. Ja? Aber ihr merkt hoffentlich, es ist auch gleichzeitig eine Herausforderung. Nebukadnezar schafft sie hier nicht. Das ist ja unser Thema, ne? Anspruch und Wirklichkeit. Gottes Realität als Chance und aber auch Herausforderung. Ja, Nebukadnezar steht jetzt, können wir sagen, richtig dumm da. Ne? Er wurde vorgeführt und das ist ja öffentlich. Seine ganzen Amtswürdenträger mit ihren Kappen und so sind ja alle da. Schwäbisch würde man jetzt sagen, ne? Die ganze Kappe sind da. Also der Text ist auch zum Teil zum Schmunzeln. Ne? Und jetzt muss er ja reagieren. Er muss ja irgendwas machen jetzt. Ne? Und das tut er dann auch in Vers 26. Nebukadnezar trat an die Tür des glühenden Ofens und rief: Schadrach, Meschach und Abednego, ihr Diener des höchsten Gottes, kommt heraus. Und dann kamen die drei auch aus dem Ofen gelaufen. Also muss man sich vorstellen, vorher hat er voll Wut sie reinschmeißen lassen. Ich habe hier das Sagen, das ist euer Ende und so weiter. Und jetzt hebt er praktisch selber öffentlich das Todesurteil auf. Was soll er auch sonst machen? Er hat ja keine andere Wahl. Er muss sich jetzt der Realität stellen. Das ist sehr hart und bitter, weil er sich vorher ihr nicht stellen wollte, sondern ihr seinen Anspruch lebte, der jenseits aller Wirklichkeit war. Jetzt hat er keine Wahl, jetzt muss er durch. Tja, da können sich dann auch die anderen nicht mehr halten. Ne? Hier heißt es dann, die Provinzstatthalter, die Militärbefehlshaber, die Unterstatthalter und die Ratgeber des Königs liefen herbei und überzeugten sich davon, dass die Flammen ihnen nicht den geringsten Schaden zugefügt hatten. Das Haar auf ihrem Kopf war nicht versengt, ihre Kleidung war unversehrt, nicht einmal Brandgeruch war wahrzunehmen. Krass. Der Engel hat ganze Arbeit geleistet. Der Engel selber, Nebukadnezar beschreibt ihn wörtlich als Göttersohn, der ist nicht mehr da, der wird nicht mehr erwähnt. Seine Arbeit ist getan. Gott hat sich offenbart und gezeigt, ich bin der Herr. Nicht Nebukadnezar und seine komische Statue da, die überhaupt nichts taugt, auch wenn sie aus Gold ist und 30 Meter hoch. Es ist eine Witzfigur. Genauso wie Nebukadnezar jetzt letztlich zur Witzfigur wurde. Er und seine Statue sind da letztlich eins. Er erklärt hier seinen Bankrott. Da geht es ja noch weiter. Er erklärt seinen Bankrott noch stärker. Hier in Vers 28. Da rief Nebukadnezar: Gepriesen sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos. Ja, er hat seinen Engel gesandt, um diese Männer zu retten, die ihm gehorcht und auf ihn vertraut haben. Sie haben sich meinem Befehl widersetzt und ihr Leben gewagt, weil sie keinen anderen Gott verehren und anbeten wollen, außer dem ihren. Ja, ganz genau so ist es. Also besser könnte man selber nicht verkündigen. Er hält ja hier fast eine Predigt jetzt, ne? Aber seine komische Statue steht immer noch da. Eigentlich müsste er die jetzt einstampfen. Vor allem nach dem, was er jetzt dann im folgenden Vers sagt. Hier heißt es dann: Darum erlasse ich an alle Völker, Entschuldigung, darum erlasse ich den Befehl an alle Völker, an die Menschen aus allen Nationen und Sprachen in meinem Reich. Wer den Gott Schadrachs, Meschachs und Abednego schmäht, wird in Stücke gehauen und sein Haus wird in einen Schutthaufen verwandelt. Denn es gibt keinen anderen Gott, der aus solch einer Lage retten kann. Jo, genau. Amen. So ist es. Aber wenn er konsequent wäre, müsste er jetzt aus seiner komischen Statue einen Schutthaufen machen. Das wird aber nicht erwähnt. Er sagt hier auch nicht mehr, wie im Kapitel zuvor, dieser Gott ist der Gott der Götter. Nee, nee, das macht er nicht. Also er versucht hier noch irgendwie seinen Anspruch oder irgendwas zu retten. Im nächsten Kapitel wird er dann aber vollends von Gott gedemütigt und in die Pfanne gehauen, weil er wieder meint, er wäre der Chef. Also Nebukadnezar und sein Anspruch, sein innerer Götze, der wird ihm zum Verhängnis. Er treibt ihn ständig ins Unheil, weil er einer fremden Wirklichkeit entsprechen möchte. Einem Anspruch, der völlig unrealistisch ist. Nicht er hat das Sagen, ist Gott, sondern der Gott Israels. Er versucht aber da trotzdem so, sagen wir mal, schön Wetter zu machen, ne? Und befördert dann die drei auch. Der König sorgte dafür, dass Schadrach, Meschach und Abednego eine höhere Stellung in der Provinz Babylon erhielten. Ja. Aber was er eigentlich tun sollte, bleibt aus. Eine wirkliche Umkehr. Und dass er seine komische Witzfigur einstampft. Tja. Es ist jetzt so ungefähr 20 Jahre her, da wurde ich mal nachts, spätabends nachts, ins Krankenhaus gerufen. Mir wurde gesagt, da ist eine Person, die große Schmerzen hat, aber sich weigert, sich frei zu machen und sich untersuchen zu lassen. Die Person möchte zuerst mit einem Seelsorger sprechen. Ja, vor so, ja, 20 Jahren war das. Und dann bin ich dann eben ins Krankenhaus gefahren. Hab die Person dann angetroffen, aber mehr als eine gezwungene Unterhaltung kam nicht dabei raus. Also ich kam auch nicht dahinter, die Person wollte mir auch nicht sagen und was war. Naja, und dann bin ich halt unverrichteter Dinge wieder heimgefahren. So ist das manchmal. Später habe ich dann erfahren, dass bei der Person am Rücken die Klamotten komplett durchgeblutet waren und die Person kollabierte. Durch Unterhemd, T-Shirt und dicken Pulli konnte man es aber nicht gleich sehen und diese Wunden am Rücken hat sich die Person selbst zugefügt. So dermaßen, dass das echt kritisch war. Und da, ich dachte, das kann doch nicht sein. Ich hatte damit echt ein Problem. Ich dachte, ich habe gebetet, habe gesagt, Herr, wie konnte ich so blind sein? Wieso habe ich das nicht gemerkt? Der hätte sterben können. Ja. So schwer ist es manchmal für uns Menschen, uns zu äußern, uns der Wirklichkeit zu stellen, sie anzunehmen und sie zu akzeptieren. So ist das manchmal bei uns Menschen. Wir verdrängen es bis zum Schluss, bis aufs Blut, bis es absolut nicht mehr geht. Unser eigener Anspruch ist manchmal tatsächlich unser Götze. Er bestimmt unser Leben, unser Wert, alles. Wir sind bereit, vielleicht fast bis in den Tod oder an den Rand des Todes dafür zu gehen. Ja? Das ist unheimlich stark manchmal. So eine unheilvolle, ich sag mal, widergöttliche Getriebenheit. Das ist das, was wir hier bei Nebukadnezar haben. Jetzt hätte er ja, aber wieder nicht. Und im nächsten Kapitel trifft's ihn dann umso härter. Also der innere Antrieb, selber sein zu müssen, sein zu wollen, letztlich selber entscheiden zu müssen, gut dazustehen, letztlich selber Gott sein zu möchten, der ist manchmal unheimlich stark, aber absolut unheilvoll, weil er vollkommen an der Wirklichkeit vorbeigeht. Das war die Sünde der ersten Menschen. Sie wollten sein wie Gott. Dadurch wurden sie von Gott getrennt und unsere Welt, wie wir sie heute kennen, hat begonnen. Lasst uns darum rechtzeitig umkehren und uns rechtzeitig der Wirklichkeit stellen. Ich sage das aus eigener Erfahrung. Und der Text hier sagt das auch. Das Wort Gottes gibt uns das heute weiter als Botschaft. Und das ist dann auch die zweite Botschaft für uns heute. Die Reaktion. Rechtzeitig der Wirklichkeit stellen. Rechtzeitig. Nebukadnezar hat es nicht rechtzeitig geschafft. Er war sogar bereit, über Leichen zu gehen und die drei Männer zu verbrennen. Wer wirklich Machtstreben hat, seinen eigenen Stolz, seinen inneren Götzen hat und der ihn von ihm getrieben ist, der geht über Leichen. Wer meint, er wäre selbst Gott, wird letztlich zum Bösen. Selbst. Rechtzeitig. Rechtzeitig umfasst hier zwei Aspekte. Der eine hat was mit dem Reich Gottes zu tun. Lasst uns rechtzeitig die Realität sehen und uns Gott und Jesus anvertrauen, rechtzeitig, bevor sein Reich kommt. Und es wird kommen. Da berühren wir das Thema der dritten Predigt über Daniel. Da ging es, glaube ich, um Kapitel 2, 31 bis 49. Da habe ich aufgezeigt, wie Gott seinen Plan in der Welt umsetzt, indem er die bestehenden Machtsysteme, Reiche und Länder für seine Zwecke verwendet. Ich habe es aufgezeigt am Beispiel vom Römischen Reich. Das Römische Reich war gegen das Evangelium und die Kirche eingestellt, aber war letztlich das stärkste und beste Werkzeug zur Verbreitung des Evangeliums. So handelt Gott. Sein Plan läuft. Aber man kann ihn leicht übersehen und denkt, boah, wir machen die Geschichte selbst, wir sind doch die Herren, alles läuft mit Ursache und Wirkung. Das entspricht aber nicht der Realität und es wird unheilvoll enden. Wenn Jesus kommt und wir nicht vorbereitet sind, ist das unser Ende. Aber er kam ja, um uns vorzubereiten. Darum lass uns den Blick richten auf die Realität, auf die Wirklichkeit von Gott und seinem Reich. Das kann leicht übersehen werden, weil Gottes Plan nicht jedes Detail leitet und führt. Ich habe hier mal eine Grafik, die habe ich schon mal gezeigt. Wir haben den Plan Gottes, wir haben die Weltgeschichte und da hat Gott immer wieder eingegriffen. Israel in die Welt gesetzt, Jesus kam in unsere Welt, er hat die Gemeinde in unsere Welt gesetzt, er hat das Römische Reich benutzt, er hat immer wieder solche Punkte gesetzt, solche Wegmarken, damit alles in seine Richtung geht. Dazwischen ist aber viel Handlungsspielraum. Nebukadnezar hätte hier jetzt nicht die in den Ofen schmeißen müssen. Dazwischen gibt es Unfälle, Zufälle. Im Lukas-Evangelium wird beschrieben, dass in einer Ortschaft Siloa ein Turm umgefallen ist und hat Leute erschlagen. Das war ein Unglück. Und wenn wir nun meinen, oh, jedes Detail, alles ist von Gott bis ins Letzte bestimmt, wenn wir den Plan Gottes auch nicht sehen, dann gucken wir zu detailliert. Gottes Plan ist auf der Metaebene. Er arbeitet mit den großen Wegmarken der Weltgeschichte. Wer die Predigt nicht gesehen hat oder gehört hat über Kapitel 2, 31 bis 49, den empfehle ich sie so mal nachzuhören oder nachzuschauen, weil ich kann das jetzt hier nicht wieder alles erklären. Also lasst uns rechtzeitig handeln, bevor das Reich Gottes kommt. Denn mit Jesus und seinem Kommen hat das finale Kapitel im Plan Gottes begonnen. Das wird an vielen Stellen immer wieder deutlich. Hier zum Beispiel im Petrusbrief, da heißt es, ihn, gemeint ist Jesus, hatte Gott schon zu diesem Opfer bestimmt, bevor er die Welt schuf. Also schon ganz am Anfang war Gottes Plan klar, die Erlösung muss kommen durch das Opfer Jesu. Und dann heißt es, jetzt aber am Ende der Zeit hat er ihn euretwegen in die Welt gesandt. Am Ende der Zeit. Ende der Zeit heißt, letztes Kapitel im Plan Gottes. Letzter Hauptpunkt hat begonnen. Da kommen natürlich noch Unterkapitel, das haben wir in der Offenbarung. Ich habe in der letzten Predigt, wo ich da das goldene Standbild erklärte, ja auch schon einiges gesagt. Nee, in der Predigt davor war es. Sorry, in der Predigt davor. Aber so ist das grundsätzlich. Darum lasst uns rechtzeitig handeln. Jesus wird wiederkommen in unsere Welt. Dann wird es aber keine Möglichkeit mehr geben, irgendwie zu reagieren. Dann ist Deadline. Das wird deutlich an vielen Stellen. Zum Beispiel hier im Hebräerbrief. Da heißt es, so wie jeder Mensch nur einmal sterben muss, danach kommt er vor Gottes Gericht, so wurde auch Christus nur einmal geopfert, um die Sünden aller Menschen wegzuschaffen. Wenn er zum zweiten Mal erscheint, dann nicht nochmals wegen der Sünde, sondern nur noch um alle, die auf ihn warten, endgültig zu retten. Endgültig. Ende und endgültig heißt ausgehend von Jesus also nicht Ende und Untergang, sondern Ende, neuer Anfang. Wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das ist das Ziel, das Gott und Jesus für dich und mich hat. Er will nicht, dass wir in diesem Gericht enden, aber wird am Ende final Recht sprechen. Einer muss es tun. Sonst wird am Ende niemals wirklich die Gerechtigkeit und die Wahrheit siegen. Aber wenn wir uns jetzt schon Jesus nahen, ihm nachfolgen, seinem Reich unterstellen, wird uns das nicht mehr betreffen. Jesus sagt das hier im Johannesevangelium. Amen, ich versichere euch, alle, die auf mein Wort hören und dem glauben, der mich gesandt hat, die haben das ewige Leben. Sie kommen nicht mehr vor Gottes Gericht. Sie haben den Tod schon hinter sich gelassen und das unvergängliche Leben erreicht. Sie leben ja jetzt schon in direkter, persönlicher Beziehung mit Jesus. Sie folgen ihm nach. Jesus sagt ja immer, folge mir nach. Das ist das Ziel. Jesus möchte dich in der Ewigkeit haben. Er möchte uns alle in der Ewigkeit haben, in seiner neuen Welt, in seinem Reich. Ja, das ist seine Wirklichkeit. Das ist sein Anspruch. Unsere Wirklichkeit ist, dass wir von Natur aus leider nicht zusammenpassen, wir und Gott, wir und Jesus. Denn wir sind von diesem inneren Götzen getrieben. Darum fällt es uns so unsagbar schwer, so zu leben, wie Gott das möchte. Darum sind wir unfähig, Gottes Gebote wirklich dauerhaft und umfassend einzuhalten. Das steckt in uns, dieser Götze steckt in uns wie ein Virus und treibt uns immer wieder an, gegen Gottes Willen zu verstoßen. Jesus ist bereit zu vergeben, uns trotzdem aufzunehmen, wenn wir uns auf ihn einlassen. Würdest du den Bund für die Ewigkeit mit jemandem schließen, der komplett unfähig ist, sich wirklich auf dich einzulassen, der eigentlich überhaupt nicht zu dir passt? Würdest du mit dem den Bund schließen, für dieses Leben nur? Wahrscheinlich nicht, ja? Für die Ewigkeit erst recht nicht und Gott auch nicht. In seinem neuen Reich soll es anders sein. Kein Leid, kein Tod, kein Geschrei, kein Neid, kein Mord, nichts. So beschreibt es die Offenbarung. Das ist der zweite Aspekt von rechtzeitig. Rechtzeitig heißt, wir müssen handeln, bevor unser Leben hier endet. Wir wissen nicht, wann es sein wird. Denn dann ist eben auch Deadline. Dann gibt es keine Möglichkeit mehr, irgendwie was zu tun. Wird uns ja immer wieder erzählt und praktiziert irgendwie auch in Kirchen, Gemeinden, aber das ist nicht. Wir haben es hier. Ein Mensch stirbt einmal, dann tritt er vor Gottes Gericht. Punkt. Aber Gott hat alles getan. Jesus hat alles getan, damit es dazu nicht kommen muss. Er hat seine Wirklichkeit, seine Welt verlassen und kam in unsere Wirklichkeit, in unsere Realität. Ich glaube, das ist ihm manchmal vorgekommen wie eine andere Welt. Völlig fremd. Aber er tat den Schritt, damit wir mit ihm, durch ihn in Gemeinschaft mit Gott treten können. Durch die Nachfolge ins ewige Leben kommen können. Prüf an der Stelle mal deinen Anspruch und die Wirklichkeit. Oftmals ist der Anspruch, brauche ich nicht, ich bin doch selber gut, ich kann es selber. Ja, kannst du? Dann guck mal ins Alte Testament und guck dir Gottes Gebote an. Stell dich doch mal wirklich der Realität, der Wirklichkeit und korrigier deinen Anspruch. Dann wirst du merken, ohne die Gnade und Vergebung Jesu wird es nicht gehen. Gib deinen Götzen auf. Jesus will das Beste für uns, für dich und für diese Welt. Anspruch und Wirklichkeit. Wie ist da das Verhältnis? Gottes Realität ist die Chance, die einzige Chance, aber sie fordert auch heraus. Sie verlangt, loszulassen und Jesus zu folgen. Dazu segne dich Gott durch seinen Geist.